Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Afrika spielt in den Außenwirtschaftsbeziehungen Bayerns bislang nur eine Nebenrolle. Gerade einmal 1,3% der bayerischen Exporte gehen dorthin. Und davon wiederum der Großteil nach Nordafrika und Südafrika. Für 48 Staaten Subsahara-Afrikas liegt der bayerische Exportanteil bei nur 0,7%. Das zeigt, das ökonomische Potenzial des Kontinents bleibt weitgehend ungenutzt. Gleichzeitig verändern sich die globalen Bedingungen rasant. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Mein Name ist Katharina Muth. Die VBW macht in ihren Positionen deutlich, Unternehmen müssen ihre Außenwirtschaftsbeziehungen dringend diversifizieren, langfristige Risiken reduzieren und neue Wachstumsräume erschließen. Beim Absatz, in der Beschaffung als Investitionsstandort und mit Blick auf den Arbeits- und Fachkräftebedarf. Afrika bietet genau dafür einen der spannendsten Märkte. Hohe Wachstumsraten, eine wachsende Mittelschicht, dynamische Industrialisierung, Digitalisierungsschübe und relevante Rohstoffe für die Energiewende. Doch die Region ist heterogen, politisch und wirtschaftlich sehr unterschiedlich entwickelt und viele bayerische Unternehmen bewegen sich bisher zögerlich, oft aus Unsicherheit über Risiken, Strukturen und Marktbedingungen. Genau hier setzen zwei aktuelle Studien an, die die VBW in Auftrag gegeben hat. Und diese liefern belastbare Informationen über politische Entwicklungen, wirtschaftliche Trends, Importbedarf, Infrastruktur, Investitionsklima und konkrete Sektorchancen in 15 relevanten Ländern Subsahara-Afrikas. Afrika ist eine wirtschaftliche Chance, aber kein Selbstläufer. Damit bayerische Unternehmen diese Chancen realistisch einschätzen und strategisch nutzen können, braucht es Orientierung, Daten, Einschätzungen. Und deswegen sprechen wir heute mit Professor Dr. Philipp von Karlowitz, der die Studie erstellt hat. Hallo, Herr von Karlowitz.
Hallo, grüß Sie.
Herr von Karlowitz, bevor wir in die großen Linien der VBW-Position und der Länderstudie eintauchen, Sie sind ja vor wenigen Tagen aus Ghana zurückgekommen. Welche Eindrücke haben Sie dort am stärksten überrascht oder auch bestätigt?
Also ich war jetzt eine Woche in Ghana, die letzte Woche, im Zusammenhang mit der angewandten Forschung, die wir hier in Reutling im Think Tank Doing Business in Afrika durchführen, was quasi ein Fokus der angewandten Forschung ist im Hinblick auf Unternehmensthemen. Also wir interessieren uns für die Sichtweise des Privatsektors, der einzelnen Unternehmen und eben nicht der Entwicklungsökonomie. Und in diesem Zuge machen wir immer wieder Reisen, um mit Experten vor Ort zu reden und unsere Daten dort zu erheben. Und in diesem Zusammenhang war die Reise nach Ghana auch. Es war wie immer sehr spannend, wie immer sehr schön in Afrika zu sein, wie immer auch sehr warm. Ich habe dort an zwei Konferenzen teilgenommen. Die eine, da ging es um Circular Economy, Umweltthemen, war sehr, sehr spannend. Viele Aussteller, viele Unternehmen, sowohl lokale als auch internationale. Und die zweite Konferenz, da ging es um Digitalisierung, digitale Technologien und Unternehmertum. Das war sehr, sehr interessant.
Ja, Herr von Karlowitz, danke erstmal für die Einblicke. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Studie, die Sie eben auch für die VBW gemacht haben. Und zwar ist die Frage so ein bisschen, was braucht es denn gerade aus Ihrer Sicht, um eben diese Afrika-Strategie so ein bisschen aktiver zu fahren, um mehr bayerische Unternehmen zu motivieren, in Afrika aktiv zu werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kann man ja auch auf zwei Weisen verstehen. Das eine wäre quasi die Afrika-Strategie der Landesregierung und das andere, was mindestens genauso wichtig ist, wäre die Afrika-Strategie der bayerischen Unternehmen. Auf Landesebene muss man halt auch immer gucken, dass man keine Doppelung hat mit dem, was auf Bundesebene schon passiert. Ja, das heißt, da macht es dann sicherlich Sinn, sich spezielle Nischen oder spezielle Themen, muss gar keine Nische sein, auszuwählen, die jetzt nicht so im Fokus der Bundespolitik stehen, weil sonst hat man einfach das Ergebnis, dass man sehr, sehr vieles doppelt. Sicherlich macht es Sinn, Delegationsreisen zu machen, die dann wirklich auch eine Verknüpfung mit anderen lokalen Unternehmen vor Ort nach sich zieht. Ansonsten ist es für mich die Frage wirklich immer eine Afrika-Strategie. Wenn die auf die Privatwirtschaft bezogen ist, dann kann man halt wirklich die Schwerpunktbranchen des Landes dann speziell unterstützen. Ja, das ist sicherlich in Bayern im Bereich Agrartechnik. Da tut sich ja einiges. Und da ist Bayern ja auch sehr stark im Bereich der Umwelttechnologie. Ja, das macht sicherlich Sinn, dort zu gucken, wo kann man da komplementär agieren. Ja, eine Doppelung macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es gibt genug Lücken, wo es dann durchaus Sinn macht, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt mal konkret die bayerischen Unternehmen mit und promoten die. Wichtig ist dabei eine enge Verzahnung auch mit den lokalen Unternehmen, weil ein Großteil des Afrika-Geschäfts läuft über Exporte. Das heißt, man hat immer einen lokalen Partner, ein lokales Unternehmen auf der anderen Seite. Und das ist auch das, was die Unternehmen in der Regel dann suchen, gerade als erster Schritt nach Afrika, ja, dass man einen lokalen Partner hat, der dann die Produkte vor Ort verkauft und vertreibt. Und da sollte dann sicherlich der Fokus drauf liegen. Ja, und jetzt vielleicht nicht, das jetzt nur aus Unternehmenssicht gesprochen, nicht so auf sich, dass man die Policymaker dann besucht. Das kann man sicherlich als Begleitprogramm auch machen. Und das sicherlich für die politische Ebene, wie ja für die Unternehmen, ist besonders wichtig, dass sie Partner finden, mit Partnern sprechen, verstehen, wie die lokalen Partner vor Ort ticken. Ja, und das sollte meines Erachtens, wenn man eine Afrika-Strategie etwas hands-on machen will, sollte das sicherlich immer im Mittelpunkt stehen.
Wenn Sie jetzt drei Länder als Einstiegsmärkte für bayerische Mittelständler priorisieren müssten, welche wären das und welche Go-to-Market-Pfade empfehlen Sie jeweils?
Also so pauschal kann man die Frage gar nicht beantworten, weil es hängt stark davon ab, mit welchem Motiv man nach Afrika guckt. Ist es ein Absatzmotiv oder ein Sourcing-Motiv? Es kommt ein bisschen auf die Branche drauf an, es kommt auf die Größe des Unternehmens an. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt eine Handvoll Länder, die sich sehr stark entwickeln, die auch eine kritische Größe haben, sodass dass es für Unternehmen von den Märkten her auch durchaus ein Interesse gibt. Und das wären dann Länder, vor allem wie Kenia, wie Ghana, wie Nigeria, wie Côte d'Ivoire und dann vielleicht auf der zweiten Ebene dann Länder wie Senegal, Uganda, Tansania, Äthiopien mit Einschränkungen, Angola, ja, also so in die Richtung wären das die Länder. Ich würde mal sagen, das sind so 10, 15 Länder, die dann grundsätzlich von Interesse sind. Kann natürlich immer sein, dass es in bestimmten Nischen dann auch bestimmte Länder gibt, die dort attraktiv sind. Das lässt sich dann nicht ausschließen. Wie kommt man in diese Märkte rein? Kommt man in Kontakt. Also eine Möglichkeit ist natürlich, über Trade Fairs dahin zu kommen, also über Messen, dass man dort dann auch einfach mal nach Afrika fährt und guckt, wer tummelt sich eigentlich dort. Da stellen auch viele lokale Firmen, Wettbewerber, aber natürlich auch potenzielle Partner aus. Man kann über die Außenhandelskammern gehen, die da sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle gute Kontakte haben. Und das Wichtigste ist, wenn man sagt, wir wollen da was machen, dass man wirklich selbst mal vor Ort ist, 1-2 Wochen einfach ein bisschen rumgeht, sich das vielleicht auch organisieren lässt, ganz spezifisch für die eigenen Bedürfnisse. Ja, da ist eine Delegationsreise ist eher immer ein Schnuppern. Aber wenn man dann wirklich sagen will, okay, was für ein Potenzial habe ich jetzt speziell, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich da das selbst organisieren zu lassen, dass man auch mit den wirklich richtigen Leuten auf der Business-Ebene dann spricht. Diese allgemeinen Informationen, die können Interesse wecken, aber es ist halt die Frage, ob die dann wirklich dazu führen, dass man sinnvollerweise abschätzen kann, wie viel Potenzial dann auch tatsächlich vor Ort sind und vor allem auch, ob man das Potenzial dann auch heben kann, also sprich Umsatz generieren kann.
Vor welchen Herausforderungen steht man denn in der Zusammenarbeit dann dort, bürokratisch gesehen? Ja, Korruption ist immer wieder in aller Munde, Währungsrisiken. Was sagen Sie da und wie kann man sich auch dagegen absichern?
Also auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an. Ja, das ist die Standardantwort. Also der Haupthindernisgrund ist tatsächlich die Größe der Märkte. Ja, die Märkte sind sehr, sehr dynamisch in den meisten Fällen, aber von einer relativ kleinen Basis und relativ klein bezogen auf die internationalen wettbewerbenden Länder. Ja, also nur um eine Zahl zu nennen, das gesamte BIP Afrikas ist geringer als der Privatkonsum in Deutschland. Ja, nur verteilt sich das auf 54 Länder. Ja, also von daher, das muss man einfach wissen, das für sich genommen ist erstmal einfach nur als eine Information zu sehen, soll gar nicht abschrecken. Das heißt, als Unternehmen muss man sich klar sein, man hat es mit kleinen, aber sehr dynamischen Märkten zu tun. Ja, zum Beispiel hat Äthiopien zwischen 2010 und 2018 seinen BIP verdoppelt innerhalb von 8 Jahren. Ja, es ist deutlich schneller gewachsen als China. Ja, aber natürlich auch von einer etwas anderen Basis her. Ja, also das ist das größte Hindernis, dass man erstmal gucken muss, ist der Markt überhaupt so groß, dass man da Geschäft machen kann. Und dann ansonsten, Korruption wird vor allem dann ein Problem, wenn man vor Ort eine Präsenz hat, dann wird es zu einem Thema. Korruption ist vor allem dann ein Thema, wenn man Geschäfte mit dem Staat macht. Also das ist jetzt immer gefährlich zu pauschalisieren. Ja, aber die Korruption im sogenannten Government-to-Business-Geschäft ist oder Business-to-Government-Geschäft ist besonders ausgeprägt. Ja, wenn man ein normales Geschäft mit anderen Unternehmen hat, dann ist das jetzt kein nennenswertes Problem. Und es ist halt viel Korruption, wenn es in der Zollabwicklung, also wenn man im Hafen ist. Aber die Unternehmen gehen darüber hinweg, dass normalerweise ein Geschäft so läuft, man exportiert dahin und sobald das Schiff im Hafen ankommt, übernimmt der lokale Partner. Das heißt, die gesamte Entzollung ist gar nicht mehr in der Hand der deutschen Unternehmen und dementsprechend ist es für das Unternehmen auch kein Thema in dem Sinne. Ja, und bei den Devisen kommt es auch ein bisschen drauf an. Viele Verträge werden da mit dem lokalen Partner in Dollar, Euro, manchmal sogar in Yen gemacht. Also das heißt in harter Währung. Und auch dort wird dann quasi das Währungsrisiko auf den lokalen Händler abgewälzt. Ja, so dass das deutsche Unternehmen oder das bayerische Unternehmen da dann letzten Endes gar kein Thema mit hat. Außer, dass viele Geschäfte nicht zustande kommen, weil es in vielen Ländern Devisenbeschränkungen gibt. Also in Äthiopien ist das seit Jahren ein Thema, ja, dass die lokalen Unternehmen sagen, wir haben das Geld, aber wir haben es halt nicht in Dollar. Mhm. Und ich habe da mit Importeuren gesprochen, die gesagt haben, wir können unser Geschäft über Nacht ver-5, ver-6-fachen, wenn wir nur mehr Devisen bekämen. Mhm. Ja, also das heißt, das Wachstum des Geschäftes ist durch diese Devisenbeschränkung eingeschränkt. Ja, aber man kann das gut umgehen, das Währungsrisiko, indem man es auf die lokalen Partner abwälzen kann. Ja, ob das die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Nicht, aber so wird das in der Regel gemacht. Also grundsätzlich ist es gibt viele Herausforderungen. Aber ich sage auch immer, auch in Indien und in China gibt es viele Herausforderungen. Auch in USA oder in Deutschland gibt es viele Herausforderungen. Es sind halt einfach andere. Aber die Unternehmen, die vor Ort sind, haben in der Regel auch Wege gefunden, wie man damit auf legale Weise umgehen kann, mhm, und haben Lösungen gefunden. Also es sollte einen nicht abschrecken.
Und Französisch ist eine Herausforderung.
Und Französisch ist gerade für kleinere Unternehmen häufig eine Herausforderung. Wenn sie in frankophon Afrika sind, dann ist es halt schon wichtig, dass die jemanden damit betrauen, der oder die dann auch vernünftiges Französisch kann. Weil eben die Geschäfte, gerade wenn man mit lokalen, kleineren Importeuren arbeitet, ist halt eben alles auf Französisch. Und hier in Baden-Württemberg, wo Reutlinger ist, da gibt es halt auch viele kleine mittelständische Unternehmen, genauso auch wie in Bayern. Und die tun sich halt oft schwer, dann Leute einzustellen mit einem so internationalen Profil. Ja, das heißt nicht, dass es das nicht gibt, nicht? Aber es ist dann halt ein bisschen schwieriger. Aber das ist dann tatsächlich eine notwendige Voraussetzung.
Welche Rolle spielen in Ihrer Meinung nach Industrieparks und Sonderwirtschaftszonen, wie jetzt zum Beispiel in Benin, für einen schnelleren Markteintritt?
Also diese Sonderwirtschaftszonen sind ja vor allem dann relevant, wenn man ein Lager bauen will oder wenn man eine Produktion bauen will. Man hat natürlich dann, wenn man diese Entscheidung fällt, hat man natürlich gewisse Vorteile. Man hat eine bessere Stromversorgung, man hat teilweise Tax Breaks, man hat eine gewisse Sicherheit, ja, weil der Park abgesichert ist. Also da hat das dann schon Vorteile. Aber die Frage stellt sich tatsächlich für die meisten bayerischen Unternehmen gar nicht so, weil die Märkte halt für eine lokale Produktion in der Regel zu klein sind und die Produktivität eben auch zu niedrig ist. Es gibt eine, mhm, sehr schöne Studie von McKinsey, die gezeigt hat, dass das Wirtschaftswachstum von Afrika vor allem auf Bevölkerungswachstum basiert und nicht auf Produktivitätswachstum. Ja, und dementsprechend, es wird mehr produziert, weil es mehr Hände gibt, ja, aber nicht, weil jede Hand mehr schafft. Mhm. Und das hat jetzt nichts mit, dass der falsche Eindruck entsteht, mit Faulheit oder so zu tun. Es hat halt einfach was mit der Kapitalausstattung zu tun. Also sprich, es werden weniger Maschinen eingesetzt, es werden ältere Maschinen eingesetzt und das reduziert halt einfach die Produktivität, so dass man das Dilemma hat, der lokale Markt ist zu klein, dass sich eine Fertigung rechnet. Und für den Export, ja, nach Asien, Europa, von Afrika aus, ist die Produktivität zu niedriger. Da ist Südostasien weit voraus und da reden wir über Faktor 3, 4, 5, 6.
Und woran liegt das?
Ja, wie gesagt, das liegt vor allem daran, dass die Kapitalausstattung, also sprich Ausstattung mit Maschinen, nicht so ausgeprägt ist.
Dort besser.
Mhm. Und nicht, und das auch einfach, weil für die lokalen Hersteller brauchen das auch nicht in dem Maße, weil sie halt die gar nicht so viel produzieren müssen für die lokalen Märkte. Ja, und dadurch hat sich das halt nicht so entwickelt. Oft hängt es auch an der Finanzierung, ja, dass sie sich das einfach nicht leisten können, wenn sie Kreditzinsenhöhe von 20%, 30%, 40% zahlen müssen. Würde ja auch in Deutschland kein Unternehmen mehr investieren. Ja, das ist einfach prohibitiv teuer. Ja. Ja, und das sind dann einfach so die Herausforderungen, die Unternehmen haben. Und deshalb gucken auch nicht viele Unternehmen nach Afrika für die Produktion. Es gibt ein paar Beispiele.
Zum Beispiel?
Produktion. B. Braun Melsung hat eine Produktion in Kenia. VW schraubt ein paar Autos zusammen in Ghana, Ruanda, Kenia, vielleicht noch ein, zwei andere Länder. Ja, aber das ist dann über einen Partner. Es gibt Krones, die haben eine, ich glaube, es war Kaltkleber, vielleicht war es auch Warmkleberproduktion in Äthiopien. Ja, aber das sind dann wirklich einzelne Beispiele, wenn man jetzt Südafrika rausnimmt.
Ja.
Also es ist wenig Produktion aus den genannten Gründen. Und darum spielen diese Special Economic Zones auch noch gar nicht so eine große Rolle.
Mhm.
Eher, dass einige Firmen ein Lager aufbauen, ja, und dass man das Lager dann in so eine Special Economic Zone reintut.
Was sind denn aber dann wesentliche Erfolgsfaktoren, damit eben Investitionsgüter wirklich gut laufen und daraus dann vielleicht auch ein Folgegeschäft entstehen kann?
Also bei speziellen Investitionsgütern ist ein großes Hindernis die sehr hohe Anfangsinvestition. Das heißt, die Unternehmen, also die lokalen Unternehmen können sich das häufig nicht leisten oder kriegen nicht genug Devisen. Und dadurch können die sich dann halt eben nicht die Anfangsinvestition von ein paar hunderttausend Euro leisten. Das heißt, man braucht halt neue Geschäftsmodelle, neue Ertragsmodelle, dass man zum Beispiel sagt, wir stellen die Maschine hin und verkaufen dann die produzierten Teile mit einem kleinen Aufschlag. Weil da haben die Unternehmen häufig dann das Problem, dass sie sagen, wir gehen dann voll ins Risiko, dann steht die Maschine 3 Jahre da. Da ist dann auch ein ganz anderes Risiko, wenn es zu Unruhen kommt. Weil, ja, ich meine, wenn da eine Unruhe ist und jemand auf die Maschine schlägt, ist sie halt einfach kaputt. Und wir wollen halt unser eigenes Kapital nicht so binden.
Klar.
Sind alles Argumente, die man gut versteht, aber wenn man den Markt ernsthaft bearbeiten will, muss man vielleicht diese Wege auch mal einschlagen, um dann den Markt auch zu entwickeln. Ja, und grundsätzlich muss man gerade im Maschinenbau den Markt auch entwickeln. Ja, häufig ist auch das Problem, dass die Kunden die Maschinen gar nicht so wirklich nutzen können. Ja, die deutschen Maschinenbauhersteller kommen ja sehr stark immer über dieses Total Cost of Ownership, also auf den Lebenszyklus der Maschine gerechnet, sind dann die Stückkosten, die da produziert werden, sehr viel geringer. Nur wenn sie das Geld nicht haben, ist es halt einfach kein Argument. Ja, also das ist da halt einfach das Problem. Und ich glaube, da muss ein gewisses Umdenken entstehen. Und die Kunden müssen einfach trainiert werden, damit sie dann auch wirklich die volle Kapazitäten der Maschinen ausnutzen können. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Krones, die in Kenia die Krones Akademie haben, wo die ihre eigenen Leute, aber eben auch die Kunden, ja, die Ingenieure der Kunden ausbilden, damit die auch die Krones-Apfelanlagen dann zur vollen Kapazität nutzen können.
Das heißt eigentlich auch Schulungen dort wirklich speziell machen und sagen, so funktioniert's.
Genau. Nicht? Also das ganze Thema Schulung ist halt ein großes Thema. Und jetzt nicht nur der eigenen Leute, sondern auch der Leute, die dann halt die Maschinen oder Geräte oder was immer es ist, dann auch tatsächlich nutzen sollen.
Ja, bedienen. Mhm.
Genau, weil deutsche Produkte sind einfach sehr viel teurer als die chinesischen Wettbewerbsprodukte.
Mhm.
Ja, und dann muss man natürlich immer eine Rechtfertigung haben, warum sie teurer sind. Und das vor allem in einem Markt, der sehr preissensibel ist, weil das Einkommen tendenziell deutlich niedriger ist. Nicht? Und darum müssen einfach die deutschen und bayerischen Unternehmen da Sonderwege oder neue Wege gehen. Und das Argument für so einen kleinen Markt wie Tansania lohnt sich das ja nicht. Aber diese Ansätze, die gelten halt auch in Peru, die gelten wahrscheinlich auch in Bangladesch.
Mhm.
Ja, die gelten in sehr vielen Ländern, die eben auch einkommenssensibel sind.
Ja.
Na, von daher lohnt sich das durchaus.
Jetzt haben Sie gerade schon Maschinenbau angesprochen. Welche anderen Nischen gibt es denn noch, wo bayerische Produkte, wenn sie gut geschult sozusagen dann auch an den Mann und an die Frau gebracht werden, gute Chancen haben?
Also der ganze Bereich Pharmazie und Chemie. Mhm. Also vor allem Pharmazie ist sehr groß, sehr im Kommen. Da ist es halt noch ein bisschen, dass es halt viel Staatsgeschäft ist, was immer ein bisschen ein Problem ist, weil die Ausschreibung in der Regel dann quasi auf Preis abstellen. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und vor allem stellen sie auch auf Verfügbarkeit ab.
Mhm.
Und da ist es dann natürlich schwierig, wenn man dann 30, 40 Tage quasi Anfahrt hat für die Produkte durch die Logistik. Aber wie gesagt, der Markt ist da groß. Es gibt auch einen großen privaten Sektor dort. Ja, und der wächst halt enorm. Ja,
mhm.
Also Diabetes ist zum Beispiel ein enormer Wachstumsmarkt. Es gibt kaum Maschinen, die funktionieren und die Quote Patienten zu Maschinen ist, ich glaube, die niedrigste der Welt. Ja, also das heißt, da ist sehr hohes Aufholpotenzial und da tut sich auch was und weil Diabetes einfach auch ein Riesenproblem in Afrika ist. Und da zum Beispiel gibt es einiges, Chemie, Kunststoffe. Kunststoffe sind auch sehr, oder auch Halbzeuge aus Kunststoff sind auch sehr, sehr gefragt. Also von daher gibt es da schon einiges. Ja, dann gibt es so ein paar Nischen oder Spezialfälle. Also zum Beispiel ist Jägermeister eines der beliebtesten Getränke in Ghana. Ja, das ist ein lokales Getränk, habe ich gerade gelernt, was ähnlich bitter schmeckt. Ja, und das also gar nicht so weit weg ist von Jägermeister, so dass Jägermeister sehr, sehr beliebt ist in Ghana.
Ach, hey.
Aber halt, ich glaube, in den anderen Ländern ist es mir zumindest noch nie so begegnet.
Ja.
Es geht alles oder auch nichts, ja. Also es ist ein bunter Strauß. Und dann natürlich das ganze Thema erneuerbare Energien, gerade diese dezentralen Lösungen. Wobei, wenn man auch ehrlich ist, das wird ja sehr gepusht, aber auch sehr viele gehen pleite. Ja, also es ist so ein bisschen so ein Eldorado und da hat man ja auch viele Unternehmen sehr lange gefördert. Ja, dieser Solarkiosk, wurde ewig gepusht und dann auf einmal war es pleite, weil es dann doch an Fördergeldern hing. Ja, also es ist nicht einfach im erneuerbaren Energiebereich erfolgreich zu sein, aber gibt es natürlich ein Riesenpotenzial, gerade wenn es dezentral ist in den ländlichen Regionen. Und da gibt es eben auch sehr, sehr spannende Ansätze, die dann auch aus Bayern kommen. Und natürlich der Agrarbereich, den wir eingangs schon erwähnt hatten.
Ja.
Nicht? Da tut sich sehr viel, sowohl bei Dünger als auch bei den Salzen und natürlich auch bei den Maschinen. Nicht? Also sie müssen da aber erstmal quasi den Markt beibringen, von der manuellen Arbeit zur mechanisierten Arbeit umzustellen. Nicht? Aber sie haben halt dann auch große Farmen. Sie haben einmal ja viel Kaffee, Tee, Kakao-Plantagen in diversen Ländern. Und dann haben sie zum Beispiel in Kenia die ganzen Blumenfarmen. Ja, und die sind halt so groß, dass sie dann halt auch in solche Geräte investieren.
Ja.
Also ja. Die Märkte gibt es dann schon. Es ist jetzt nicht, dass jeder Bauer eine elektrische einen Vertikulierer hat. Ja, also
ja.
Das, so ist es nicht, aber
ja, ja.
Die Großen haben dann schon die entsprechenden Maschinen.
Das mit dem Jägermeister muss ich mir merken. Das ist so ein gutes Ding zum Weitererzählen.
Mhm.
Herr von Kalowitz, letzte Frage. Sie haben es eingangs schon erwähnt, aber wenn Sie jetzt drei konkrete Tipps geben würden, wie ich sozusagen von einem Interesse hin zu einem wirklichen Afrika-Projekt komme, was würden Sie mir raten? Mhm.
Also das Erste ist eine saubere Analyse mit vor Ort Untersuchung und da definitiv sich auch unterstützen lassen von einem Experten oder Expertin. Ja, also das Expertin ist damit gemeint, dass also wirklich Business-Verständnis. Ja, weil wenn Sie nicht verstehen, was die geschäftlichen Herausforderungen sind, dann können Sie halt eben auch nicht die richtigen Fragen stellen. Ja, das ist ganz wichtig. Der zweite Schritt ist unbedingt intern vom Top-Management ein Commitment zu bekommen, eine klare Entscheidung, die verbindlich ist, weil ganz oft scheitert das so, dass dann auf der dritten, vierten, fünften Ebene jemand ganz begeistert ist mit Afrika, aber das oben gar nicht als bedeutend angesehen wird. Und dann verhungern diese Projekte einfach. Ja, dann wird da mal ein Container runtergeschickt, aber es entsteht kein verlässliches Geschäft. Und dann umsetzen. Ja, also das ist so blöd es klingt. Dann einfach, wenn die klare Entscheidung ist, dann ein sauberes Projekt aufsetzen, dass man zügig in die Märkte reinkommt. Ja, und es ist auch, zum Beispiel in Ruanda gründen sie innerhalb von 24 Stunden ein Unternehmen. Ja, in Deutschland, weiß ich nicht, 6 Wochen oder sowas, wenn überhaupt. Ja, also das, da gibt es, also wirklich, da tut sich auch sehr, sehr viel in Afrika. Und da gibt es auch verschiedene Investment Promotion Agencies in fast jedem Land. Die einen sind besser als die anderen, das ist klar. Sie haben dann in vielen Ländern eben auch die AHKs. Also sie haben auch viele französische Kammern, ja, die genauso unterstützen. Also da gibt es dann auch die Hilfe vor Ort, dass man dann einen richtigen Rechtsanwalt findet und so weiter. Ja, aber das ist dann einfach wichtig, dass man es dann auch wirklich macht und zwar Richtung Geschäft aufbau und nicht dann immer nochmal weiter gucken.
Sehr, sehr spannend. Wenn Sie das jetzt nochmal zusammenfassen, auch Ihre Ergebnisse der Studie, was sind sozusagen Ihre Erkenntnisse und was können Sie auch Unternehmen mitgeben?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich der Privatsektor ehrlich macht und sagt, es sind kleine Märkte. Ja, es wird immer schön geredet, aber de facto sind es kleine und sehr, sehr dynamische Märkte. Das heißt, das ist kein Problem. Man muss einfach sein Geschäft darauf abstellen und darauf ausrichten. Das Zweite ist das viel besprochene Thema der vielen Herausforderungen, die es gibt. Die gibt es auch in allen anderen Märkten. Ja, da man muss ja nur an die ganzen Kritikpunkte an dem Standort Deutschland sich angucken. Das sind ja auch Herausforderungen, die teilweise auch tatsächlich genau die gleichen sind. Bürokratie, ja, ist nicht nur in Afrika ein Thema, auch in Deutschland. Also das heißt, die existieren überall und wer schon länger Geschäft vor Ort macht und das ernsthaft betreibt, hat auch Lösungen dafür gefunden. Genauso wie die Unternehmen in Deutschland dann auch Lösungen gefunden haben. Wir müssen vor allem auch wegkommen von diesem ganzen Diskussion der Potenziale, Chancen und so weiter. Wir müssen mal darüber reden, wie man denn eigentlich ein Geschäft aufbaut. Ja, wir reden seit 30 Jahren von vielen Chancen, die es gibt. Aber häufig ist es dann auch für die Unternehmen, dass sie sagen, ja, aber wie soll ich es denn machen? Also ihre Frage, was wären die 3 konkreten Schritte? Mhm. Also da müssen wir sehr viel mehr hin in der deutschen oder in der Diskussion in Deutschland und auch in Bayern. Und erfolgreich wird es vor allem dann, wenn man, also wie man so schön sagt, feet on the ground hat. Ja, also sprich, dass man 1, 2, 3 Leute vor Ort hat, die einfach dann den Markt erkunden, die ein tiefes Verständnis aufbauen von den Marktstrukturen, die dann eben ein lokales Netzwerk aufbauen, die dann auch die Projekte und die Umsetzung vor Ort kontrollieren können, die auch die Partner vor Ort aussteuern können. Ja, das sind enorme Hebel, um ein sinnvolles Geschäft aufzubauen. Und die Kosten sind tatsächlich auch sehr überschaubar. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit 3 Personen in Europa einzustellen. Mhm. Aber der Effekt ist halt enorm. Ja, und letzter Punkt wäre, wenn man jetzt nicht reingeht als Unternehmen, also Afrika wartet nicht mehr auf die deutschen Unternehmen. Ja, das ist, es gibt sehr, sehr viele Länder, weit mehr als nur China. Ja, zum Beispiel Türkei, Libyen, Mittlerer Osten, Amerika, Brasilien, Indien, die alle deutlich weiter und deutlich aggressiver in die Märkte reingehen. Und ich rede jetzt nur, also nicht politisch, sondern nur vom Privatsektor. Das heißt, je länger man wartet, desto schwieriger und teurer wird halt der Markteintritt. Ja, und das wäre dann halt eben auch so der Appell, dass man jetzt zumindest in Zeiten der geopolitischen Krisen vielleicht dann doch nicht nur nach Afrika guckt, sondern auch nach Afrika geht.
Mit diesem Appell und den schönen Abschlussworten danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr von Karlowitz.
Ein schöner Satz.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ja. Wir packen auch die Studie nochmal in die Shownotes. Und ja, ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören, was Sie dann von Ihrer nächsten Reise berichten. Aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen ersten Einblick zum Hören. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Zukunft Made in Bavaria.